Cordula, wo bist du da? Ja, diese drastischen Bilder. Also das passt genau, ne? Also was ist Gottes Wille? Ich habe in diese Richtung gar nicht gedacht am Anfang, sondern ich habe bei dem Wille, ne, und bei dem, was auch kaputt ist, sozusagen, eher an das gedacht. Aber es läuft aufs selbe raus. Das ist schöne Rheinsberger Keramik. Also das war sie. Und irgendwann mal im Laufe der letzten Wochen, ich weiß nicht wann es war, ist die Schüssel kaputt gegangen. Das passiert bei uns öfters. Also wir haben öfters mal einen leeren Schrank. Aber irgendwie kommen wir besteckmäßig und vom Geschirr her immer wieder so, dass wir gut überleben können. Die Frage ist, das Spannende, wie reagieren wir denn, wenn etwas kaputt gegangen ist? Ich möchte euch ganz kurz die häufigsten Fragen sozusagen stellen. Mir als Vater fällt als erstes ein, wie ist das denn passiert? Na, also wie ist das sozusagen geschehen? Wie ist das passiert? Warum ist das geschehen? Die nächste Frage, die brennend interessiert ist, wer war das? Also dass man sozusagen die Schuld personifiziert und sagt, derjenige ist schuld. Dann gibt es noch einen schönen pädagogischen Ansatz. Was hast du daraus gelernt? Kann man machen. Es ist halt aber oftmals so, dass man aus Dingen, die kaputt gegangen sind, eigentlich gar nichts gelernt hat. Eine Frage, die noch Menschen interessiert, manchmal auch Kinder mehr vielleicht, aber die Erwachsenen auch, die machen es bloß anders. Wie bekommen wir den Schaden unsichtbar? Also wir haben so einen alten Küchenschrank, der hat hohe Beine. Wir haben schon manches darunter gefunden, was verborgen werden sollte. Also das sind so die typischen Reflexe von Menschen jeglicher Art, wenn etwas kaputt gegangen ist. Ich habe ja mal Steinmetz gelernt und wir haben mal bei einem Rechtsanwalt in Bad sozusagen modernisiert mit ganzen Marmorplatten, also wo dann praktisch die ganze Duschwand eine große Marmorplatte ist. Und diese große Marmorplatte haben wir in den letzten Stock sozusagen hochgetragen und dann haben wir sie abgestellt und dann ist es passiert, dass eine große Scholle aus der Marmorplatte sozusagen herausgebrochen ist. Und da war ein Ferienarbeiter dabei, der war Sohn eines Pastors. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Das macht nichts, da hängen wir ein Bordradio davor. Ging natürlich nicht. Wir haben die Platte nach unten getragen, eine neue gemacht. Es war ein Riesenverlust. Wisst ihr, was interessiert Gott? Wir haben die Bilder noch von Cordula im Auge. Was interessiert Gott, wenn etwas kaputt gegangen ist? Wisst ihr, ihn interessiert eigentlich nur ein was? Wie wird es heil? Wie wird es ganz? Wir haben diese Predigtreihe, ich habe vor ein paar Wochen diese Predigt zum Schöpferwille Gottes gehalten. Heute geht es mir um den Heilswille Gottes. Gott will Heilung. Gott will ganz sein. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Nach diesem Schöpferwille Gottes, um den es in der letzten Predigt ging, ist es ja so, dass zur Wahrheit dazugehört, dass diese Schöpfung gefallen ist, dass wir in den ersten Kapiteln lesen, wie das Böse und die Gottestrennung und der Tod in die Welt Einzug gehalten hat. Und jetzt ist ja das Spannende, wie ist der Verlauf der Geschichte? Wie geht es weiter? Mit dem Kaputten, mit dem Toten, mit uns. Und jetzt ist die geniale Botschaft, und es erzählt uns die Bibel, dass Gott keine Rachegeschichte schreibt, dass Gott keine Vergeltungsgeschichte schreibt, dass bei Gott auch nicht in erster Linie der Erziehungswille eine Rolle spielt, sondern dass wir erkennen, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn uns dieses Wort aufgeht, dass Gott einen Heilswille hat. Gott will Heilung. Kurzer Seitenvermerk, Klammer auf. Bei all meinem Handeln, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Pastor, mit allen Verantwortungen, es lohnt sich daran zu denken, bei dem, was ich tue, wird daraus etwas Heiles, kann daraus Heilung entstehen. Wir lesen im Johannesevangelium, das ist noch nicht der Text, um den es mir eigentlich geht, aber so eine Hinführung, wo wir eigentlich sehen, was Gott will und wie er sozusagen handelt. Da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, also Christus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt kommt's. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist der Heilswille Gottes, aus Gott geboren. Ich möchte nochmal bei dem Bild des Kaputten bleiben. Das Spannende ist ja, wenn wir was ganz machen, dann kleben wir Bruchstücke. Gott macht es nicht, Gott klebt keine Bruchstücke zusammen, er schafft neu. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein neuer Mensch, du bist komplett neu gemacht, in Ewigkeit bewahrt. Und um euch das ein Stück deutlich zu machen und mit hineinzunehmen in ein paar Gedanken und in diese Wahrheit und auch in diesen Lobpreis eigentlich, lesen wir heute 6 Verse aus dem Epheserbrief. Stück für Stück, 3 Teile. Und diese Verse gliedern sozusagen auch diese Predigt. Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Ihr werdet merken, es kommt in diesem Text hier zweimal, der Wille Gottes spielt hier eine Rolle, später kommt er noch öfters, aber wir machen heute nur diese 6 Verse. Da heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht mir um den Wille Gottes. Wisst ihr, Paulus sagt hier etwas ganz Zentrales. Das, was ich bin, Apostel Jesu Christi, das ist ein Ergebnis von Gottes Willen, von dem, was er tut. Das ist von Anfang an für mich ein riesiger Adelsschlag. Dass ich nicht sofort, dass ein Paulus nicht sofort die menschlichen Abgründe betont, nicht sofort seine eigene Lebensgeschichte betont, sondern dass Paulus Folgendes macht. Er sagt, was gilt von Gott her? Und er sagt dort, durch Gottes Willen bin ich sein Kind, bin sein Apostel. Das hat sowas Erlösendes, wenn du in deinem Leben nicht mit dem beginnen musst, was du tust. Mein Wille ist ja etwas zutiefst Zwiespältiges. Mein Wille kann zum Beispiel gebrochen werden. Man kann zum Beispiel auch den Wille eines Kindes brechen. Ich habe da so ein paar dunkle Erinnerungen. Ne? Ich denke, dass es zumindest oberflächlich meine Kinder auch nicht mehr wissen. Ist ein paar Jahre her. Da war nur, ich glaube, Fritz und Hans waren geboren, Isa war ganz klein. Und da sind wir in Urlaub gefahren. Und wenn ich in Urlaub fahre, da habe ich immer große Pläne. Dann weiß ich, was ich sehen will. Und dann sind wir gefahren und das war so eine Aktion, da sind wir mit dem Zug nach Rostock. Und dann irgendwann, da kamen wir wieder zurück, das war ein voller Tag. Rückblickend kann man einfach nur sagen, ich habe alle überfordert. Und dann ist der Hans ausgerastet, der hatte in jungen Jahren so eine, da konnte richtig, richtig wild werden. Und da habe ich diesen Willen gebrochen, da wollte raus aus dem Kindersitz im Auto und da weiß ich noch, wie ich ihn in den Kindersitz zurückgedrückt habe, mit Wut im Bauch, laut, habe den Gurt angeschnallt und da weiß ich noch, saß der Fritz daneben und hatte Angst in den Augen. Ich habe einen Wille gebrochen. Ich kann meinen Willen auch anderen aufzwingen. Wisst ihr, unser menschlicher Wille ist, wenn wir ihn durchblicken, er ist etwas zutiefst Zwiespältiges, Erlösungsbedürftiges. Und deswegen geht es gar nicht anders, als dass ich mich an den Willen Gottes halte und von dem her lebe. Und jetzt beginnt Paulus: Durch den Willen Gottes bin ich Apostel Jesu Christi. Ich bitte dich, das mal einfach für dich zu hören. Setz ruhig deinen Namen ein. Ich weiß, ich mache das öfters, mir ist das wichtig. Ne? Man kann hier auch sagen, Falk Schönherr, Diener Jesu Christi, Ehemann, Vater. Durch was eigentlich? Durch Gottes Willen. Und du kannst deinen Namen einsetzen und kannst sagen, Kind Gottes, noch ein paar Dinge aus deinem Leben und du kannst dahinter schreiben, durch Gottes Willen. Nicht durch Leistung, nicht durch Ausdauer, nicht durch gesunde Ernährung, durch Gottes Willen. Wenn man sich das anguckt, was in diesem Wort Willen noch alles drinsteckt. Ich hatte das letzte Mal gesagt, im hebräischen Denken ist es so, dass Wille immer eine Tat ist. In der griechischen Sprache, in dem das Neue Testament geschrieben ist, ist Wille auch ein ganz tiefes Verlangen, ein Begehren. Und daran sehe ich, wisst ihr, wenn Gott Menschen ansieht, dann sieht er sie begehrend und verlangend an. Er will sie. Und hier liegt für mich, und da ist dieses ganze Geschehen um Kreuz und Auferstehung alles mit drin. Wir können sowas von aufatmen und aufblicken, weil wir begehrt sind. Das Thema einer heranwachsenden jungen Generation ist die Frage, begehrt mich jemand? Ich lese gerade ein Buch, da merke ich jetzt wirklich, dass ich in der Mitte des Lebens angekommen bin. Die größte Angst eines Jugendlichen ist es, nicht in zu sein. Nicht zur Gruppe dazuzugehören. Irgendetwas was zu tun, was out ist, was sozusagen herausgenommen wird. Die Bibel gibt die Botschaft drauf, dass wir begehrenswürdig sind. Gott will das. Die Mitte fragt auch, sieht mich jemand? Die Mitte des Lebens. Wenn du voll im Arbeitsleben stehst, komplett immer deine Frau, dein Mann stehst, die Frage ist, sieht mich jemand mit meiner Verantwortung, mit meiner Aufgabe, die ich habe, der ich fast gar nicht gerecht werde? Gibt es irgendjemand, der mir barmherzig ist? Die ältere Generation, und das habe ich bei Gordon MacDonald gelernt, der ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, hat mit über 70 noch ein schönes, tolles Buch geschrieben. Wisst ihr, das ist das erste Mal, dass ich darauf gestoßen bin, dass ältere Menschen ganz eigene Fragen haben, die ich nicht habe. Jetzt wäre es spannend, ob ihr euch da wiederfindet als ältere Generation. Die ältere Generation fragt danach, wissen die ganzen Jungen eigentlich, dass ich auch mal jung war? Wissen die, dass ich früher mal ein hübsches Gesicht hatte? Ist auch heute noch hübsch, aber halt anders. Wissen eigentlich die Jungen, dass ich früher ein begnadeter Fußballer war? Dass ich eine hübsche Stimme hatte und auch hier vorne stehen konnte und gesungen habe? Wissen die das? Und jetzt ist für mich der Punkt, durch Gottes Begehren, durch Gottes Willen. Hey, Gott sieht das und er kennt die Fragen. Und dann wünscht Paulus die Dinge, die zu einer Existenz mit Gott unglaublich dazugehören. Er schreibt hier nämlich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, hier spielt jetzt das eine Rolle, was wirklich wichtig ist. Gnade und Friede im Leben. Und ich habe mal ein Bild vor Ostern, jetzt war Karfreitag. Das ist beim Grabmalschneider, da kommt so ein kleiner Bachlauf runter. Und da war das noch die Zeit, wo es wirklich nur am Wasser grünt. Ne? Jetzt wird es ja langsam überall grün, aber so die ersten Wochen des Frühlings, da grünt es ja wirklich nur am Wasser. Und da merkt man, wo grüne ich eigentlich in meinem Leben oder wo baut sich etwas auf, wenn ich bei Gnade und Friede zu Hause bin. Versteht ihr? Wenn ich da drin lebe, in der Beziehung, in der Gnade und im Frieden mit Christus. Dort grünt es. Ein geniales Bild dazu ist Psalm 1, gepflanzt an Wasserbächen, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist gepflanzt an Wasserbächen. Wenn du diesen Willen Gottes in deinem Leben einfach erlebst und merkst, wird Gnade und Friede ganz groß und du merkst, du bist jemand, der von Gott begehrt ist. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen, und jetzt kommt's wieder, seines Willens. Spätestens hier, Paulus, hätte ich doch gesagt, red doch mal von dem, was du so machst, was du erlebt hast. Wisst ihr, und er hat eine Menge erlebt, gerade in Ephesus. Paulus hat es zum Beispiel erlebt, dass wenn seine Schweißtücher, Orient, wenn die auf jemanden gelegt wurden, dann wurden die gesund. Habe ich jetzt noch nie probiert. Ich denke eher, wenn ich meine Taschentücher auf jemanden lege, dann werden die eher krank. Ein Wunder Gottes, ne? Solche Sachen hat er erlebt. Der hat erlebt, dass eine ganze Stadt zusammenkamen und ihre okkulten Hexenbücher verbrannt haben. Das hat er erlebt. Das war ein riesengroßer Wert, den wir gar nicht abschätzen können. Der hat erlebt, dass eine ganze Handwerksgilde, die Schmiedemeister, sich erhoben haben, weil durch die Verkündigung des Evangeliums dieser Götterkult nichtig wurde. Wenn Paulus seine Lebensgeschichten erzählt hätte, der hätte Konferenzhallen füllen können. Den hätte man eingeladen zu den großen Konferenzen, wo sich die ganzen Christen treffen. Paulus erzählt es nicht. Er erzählt es nicht. Er ist nicht bei sich. Paulus ist bei dem, was Gott tut und getan hat. Und das ist sein Thema und das steht da drin. Und es ist für mich die nächste Botschaft. Zieh mal die Dinge ab in deinem Glaubensleben, wo es immer um dich geht, um deine Geschichte. Kannst du dich noch an Gott freuen, einfach weil er dich will, einfach um Gottes Willen? Kannst du dich noch darüber freuen, dass eine Rettung, die durch Kreuz und Auferstehung geschehen ist, dass die einfach gegenwärtig ist, für dein Leben gilt? Gelobt sei Gott. So fängt er an. Und dann schreibt er für mich was Geniales, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus. Also das bedeutet, wenn du Jesus Christus hast, wenn du den ewigen Gottessohn in deinem Leben hast, dann hast du alles, was es gibt. Mehr gibt's nicht. Es gibt in der Jugendsprache, ich sitze manchmal im Jugendkreis und verstehe kein Wort. Aber ein, was verstehe ich, die reden immer davon, zumindest ein paar, vor allen Dingen die hier Technikversierten, die reden von High-End. Das ist High-End. Und High-End ist, wenn praktisch etwas nicht überboten werden kann. In Handy oder so, ne? Das ist High-End. Bei der Vorbereitung kam mir das genial. Wenn du Christus hast, hast du allen geistlichen Segen. Das ist High-End. Höher geht's nicht. Und alles Fragen nach Gottes Geist, nach Gaben, nach einem Leben, das sich entwickelt, ist nur in der Beziehung zu Christus zu finden. Und deswegen ist die Bitte da drin, mach Jesus nicht zu einer Rückversicherung für ein Leben, sondern mach ihn zu deinem Leben. Weißt du, eine Versicherung, die schließt man ab für den Schadensfall. So. Wir dürfen mit Christus nicht so umgehen, dass wir dann anfangen zu glauben und zu hoffen und zu beten, wenn es schiefgegangen ist und wenn wir an den Gräbern stehen. Jetzt fangen wir an, in Christus allen Reichtum zu sehen, den es gibt, allen geistlichen Segen. Deswegen Lob, Preis und Ehre ihm. Und das machen die Psalmen auch schon, wenn sie davon reden: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das ist das, was in diesem Lobpreis drinsteckt und was den Willen Gottes zeigt. Wisst ihr, und jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich da mit diesem Wissen, jetzt stehe ich da mit meinem Besitz, mit meinen Fragen, mit meinen Erwartungen. Und jetzt gibt es für mich so einen Elefant im Raum. Wisst ihr, was der Elefant im Raum ist? Der Elefant im Raum ist: Will ich diesem Jesus nachfolgen? Will ich's? Will ich Buße tun und umkehren dort, wo ich falsch liege? Wir können als Gemeinde Jesu Christi, wir können Gottesdienste planen, wir können bauen, wir können Abläufe erstellen, aber folge ich als Mensch, als ein Geschöpf Gottes, folge ich diesem Heiland, will ich ihn? Das ist der Elefant im Raum, wenn es um Gemeinde geht. Unsere Kirchen und Gemeinden leiden darunter, dass wir ein tolles Leben predigen, dass wir Vergebung auch predigen. Aber die Frage ist: Darf Jesus mein Leben sein? Und dann erlebe ich eben, dass es wirklich so ist, dass Gott mich gewollt hat, dass er mich will. Und dann ist natürlich die andere Frage, und es steht hier drin, ne, seit Grundlegung der Welt. Also bevor der Welt ein Grund gelegt war, hat Gott sich schon dafür entschieden, mich zu wollen, dass ich glaube. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken oder in einem Bibelgespräch darüber zu reden, wisst ihr, dann kommen die Fragen. Aber warum ist denn zuerst diese Schöpfung perfekt? Warum kommt dann die Sünde in diese Welt? Warum liegen diese vielen tausenden Jahre zwischen Schöpfung und Christus? Und warum merke ich jetzt in meinem Leben, dass ich auf der einen Seite glaube und auf der anderen Seite es aber auch irgendwie nicht schaffe? Ich kann dazu auch nichts Genaues sagen. Es ist die Frage nach Erwählung. Ich kann dich nur einladen zu vertrauen. Und ich merke hier ein was. Alles läuft auf Versöhnung hinaus, auf Vergebung. Christus ist kein Umweg, dass Gott gesagt hat: Naja, mit der Schöpfung hat es nicht geklappt, da bauen wir halt den Gottessohn ein. Nee, Christus war von Anfang an der Hauptweg. Kindschaft. Also ohne Christus gar keine Schöpfung. Und jetzt bitte ich dich, das einfach zu hören. Bevor Christus gesagt hat oder Gott geschafft hat, es werde Licht, hat er dich im Sinn gehabt, dich gewollt. Und hat gewusst, dass er für dich stirbt. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ein Bild mitgeben, was meinen Glauben ein Stück revolutioniert hat. Weil ich mich immer gefragt habe: Wenn Gott alles vorbereitet hat, wieso soll ich mich für ihn entscheiden? Wieso soll ich Ja sagen zu ihm? Dieses Bild stammt aus meiner Bibelschulzeit. Und ich habe es versucht, in ein Foto zu blicken. Genau, wir können uns das mal angucken. Das ist der Friedhof Markneukirchen, ist ein Grabstein. Ich habe das ganz nah, ne, so ein Durchbruch, wie so ein Bogen, durch den man durchgeht. Und wisst ihr, wenn du vor der Frage stehst: Will ich mit Gott leben? Ist das wirklich? Bin ich von ihm überwältigt? Gehe ich den Schritt? Dann steht auf dieser Vorderseite des Bogens Folgendes. Da steht drauf: Sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also das bedeutet, dass der Mensch angesprochen ist: Ja, jetzt will ich glauben, jetzt sage ich Ja. Oder man könnte auch sagen, wie es Jesus gemacht hat: Diese Einladung: Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Also diese einladende Hand von Gottes Wort, von Jesus selber, wo ich merke, ich muss gehen, ich muss ein Ja finden. Und dann gehe ich das und sage ja. Und dann gehe ich durch diesen Bogen hindurch. Und wisst ihr, was auf der anderen Seite steht, wenn ich mich umdrehe? Das ist ein kleiner Scherz. Machen wir das nächste Foto, Tobias. Auf der Rückseite steht, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Aber das erkennst du erst, wenn du durchgegangen bist. Dass Gott alles gemacht hat, dass er dir einen Willen geschenkt hat. Gott will dich. Und deswegen sag ja. Auch wenn du innerlich weißt, dass du nur gezogen wirst, dass es Gottes Kraft ist. Der letzte Vers, der Vers 6. Da heißt es im Vers 6 noch, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Jetzt ist ja die Frage, zu was? Was ist dann in meinem Leben, wenn Christus drin ist? Genial, ne? Als Kind Gottes lebe ich, und jetzt kommt eine andere Übersetzung, zum Beifall Gottes. Ich lebe dafür, dass Christus und Gott groß gemacht wird. Ich klatsche in die Hände, ich gebe Anerkennung und Wertschätzung für Gott. Das ist mein Leben. Auch hier wieder, total entlastend, weil das nämlich bedeutet, ich muss nicht mehr für meine Anerkennung sorgen. Ich muss nicht mehr deswegen leben, damit andere mir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Ich darf ein Leben führen, das Gott groß macht und ihn Anerkennung schafft. Und jetzt kommt für mich das Erlösende. Wenn ich das leben darf zum Lobe Gottes, dann bedeutet das, in deinem und in meinem Leben dürfen Dinge schiefgehen. Ich darf scheitern. Ich darf falsche Entscheidungen treffen. Wenn es nicht mehr um meine Anerkennung geht, sondern um Gottes Anerkennung, darf ich auch mit einem Schaden und mit einem Fehler leben und kann sagen, hier habe ich gefehlt, aber ich weiß, Gott fängt mit mir neu an. Für mich hört sich das an wie ein Schöpfungstext. Wenn du in Christus bist, bist du neu. Und es ist sehr, sehr gut geworden. Lebe das. Und vielleicht mal noch ein wichtiger Hinweis. Dort, wo ich nicht zum Lobe Gottes lebe, sondern dort, wo ich nur für mein Lob lebe oder für mich lebe, dort habe ich am Ende auch nur mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Lobe Gottes existieren, auch gemeinsam. Dass wir uns gegenseitig halten und tragen und aufbauen. Weil das nämlich Gottes Wille ist, dass sein Heil groß wird. Das hat er alles gemacht. Kreuz und Auferstehung, seinen Geist geschenkt. Und deswegen erkenne ich, der Wille Gottes ist kein Willkürwille. Er ist kein Egalwille, kein Leistungswille, kein Abrechnungswille, kein Egowille, sondern ein Heilswille. Heilung, Rettung. Und ich möchte schließen mit Johannes 6, Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Amen.